So, Test, Test, Test.
Ja, hallo, Test, Test.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Episode mit einem sehr traurigen Anlass, müssen wir ehrlicherweise sagen. Aber wir hatten jetzt schon so ein gutes Vorgespräch, dass ich schon wieder gut gelaunt bin, ehrlich gesagt. Im Januar ist nämlich eine Kollegin verstorben, die Sandra Schulte. Die war relativ zu Anfang mal in meinem Podcast. Ich werde die Episode, wer sie nochmal hören will, gerne verlinken. Und heute ist der langjährige Mann, also der Lebensgefährte, der Mann von Sandra Schulte bei mir in der Praxis, der Thomas. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich bei dir sein
Ja.
kann.
Er hat den weiten Weg auf sich genommen und ist tatsächlich zu mir gekommen, was ich sehr gern habe, weil normalerweise gucke ich ja immer nur auf so einen Bildschirm. Sehr schön, in echte Augen zu schauen. Und auch wenn der Anlass sehr traurig ist, da werden wir ganz kurz nur drüber sprechen, aber uns dann anderen Themen widmen, freut es mich trotzdem sehr, dass wir uns wiedersehen. Weil er war damals dabei. Und hat ein Interview, was ich mit Sandra geführt habe, auf ihrem Kanal gefilmt. So kennen wir uns auch schon.
Ja, ist richtig, genau. Und es war ein sehr sympathisches Treffen, deswegen habe ich mich erinnert und das Bedürfnis dann auch ist in mir hochgekommen, dich nochmal aufzusuchen hier in Chur. Das ist eine sehr schöne Stadt auch. Und ja, und über das Thema aus der Sicht eines, wie soll ich sagen, Angehörigen, der die Homöopathie verfolgt, immer die ganzen Jahre verfolgt hat, sehr aktiv auch, Rede und Antwort zu stehen.
Ja, sehr gut. Das ist ja auch, sind aus meiner Sicht im Podcast auch ganz besondere Interviews, weil normalerweise haben wir Experten, Ärzte, Therapeuten oder Studenten da, also Leute, wo man eher offene Türen einrennt, ne? Und ich habe ja auch immer mal wieder versucht, Skeptiker einzuladen. Jetzt gehörst du nicht dazu, ne? Aber das ist auch nie geglückt. Die haben sich auch nie im Podcast getraut. Wie man hört, nach 500 Folgen war keiner da, obwohl ich sie mehrmals eingeladen habe. So habe ich persönlich das auch sehr, sehr gern, wenn sozusagen Leute, die zwar nahestehen und positiv der Homöopathie zugewandt sind, aber eben keine Homöopathen sind, die sind dann nicht so wie wir in unseren Bubble. Ne? So freue ich mich sehr über das mit dir zu reden. Aber ich denke, wir fangen natürlich an mit dem Anlass, dass wir erst noch so ein bisschen reden über Sandra, ihr Vermächtnis, ihren Praxis, das Buch, was sie noch mitgeschrieben hat. Ich denke, das nehmen wir mal gern vorweg, wenn du einverstanden bist.
Ja, können wir gerne
Genau.
machen.
Und da, wir haben ja kurz geredet, ne, dass du ganz eine tolle Ehe hattest mit ihr, 30 Jahre. Da werden wir jetzt kein, nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber dass du sagst, ihr hattet grundsätzlich eine, so schön man das eben haben kann, mit dieser plötzlichen Sache, eine schöne Verabschiedung gehabt.
Ja, durchaus. Also das Thema Partnerschaft, Beziehung haben wir auch sehr aktiv gelebt immer. Das heißt, wir haben das nicht dem Zufall überlassen. Wir hatten natürlich auch Krisen, hat jede Partnerschaft irgendwo, aber wir haben nicht immer bis zur Krise gewartet, sondern sind sehr aktiv da mit dem Thema umgegangen, haben uns neben der Homöopathie eben über verschiedenste Themen da auseinandergesetzt. Das waren so Geschichten wie die Bedürfnisse des Partners sich anzuschauen, Themen wie die fünf Sprachen der Liebe, was sind überhaupt die Sprachen, die der Partner, die Partnerin dann spricht. Da haben wir uns quasi diese Literatur miteinander haben wir ausgearbeitet, haben diese 10-Minuten-Gespräche geführt, um immer wieder sich einzulinken, einzuloggen, sage ich mal, in die Psyche des Partners, um einfach zu wissen, wo steht er, wo stehe ich selber. Also die unterschiedlichsten Dinge, die wir gemacht haben, bis hin zu systemischen Aufstellungen, wo wir in unseren Familien nachgeguckt haben, noch nachgeschaut haben, was ist da noch an Hindernissen, an Blockaden, wie können wir die gemeinsam beiseite schaffen, um letzten Endes die Partnerschaft noch weiter zu optimieren, was auch dann die Kinder angeht. Wir haben dann drei Kinder zusammen auch gehabt und ja, dadurch konnten wir sehr viel regeln und prophylaktisch auch behandeln. Und da hat die Partnerschaft natürlich sehr profitiert. Wir konnten über alles sprechen, das ist ja auch nicht üblich, die Themen, ob das politische Sachen waren, Heilungsgeschichten, also spirituelle Geschichten, sexuelle Sachen, da gab es keine Grenzen. Wir konnten wirklich alles miteinander teilen. Und das war für mich ein Joker, den ich da gezogen habe. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht da in der Richtung, aber auch da schaue ich mal, was das Leben dann zeigen wird.
Ja. Und in diesen ganzen 30 Jahren, neben dass man Familie aufgebaut hat, die Verbindung aufgebaut hat, dass man sich auch so schön austauschen kann, also da kann ich von mir auch noch sagen, mich stärkt das ungemein. Also ich habe auch eine sehr tolle Beziehung seit 10 Jahren mit meiner Frau und ich merke das sehr, wie mich das auch in all meinem Sein irgendwo beflügelt. Ne? Also alles macht, mehr Spaß. Selbst wenn ich allein wandern gehe, denke ich, ach, ich habe jetzt so ein tolles Leben, auch dank meiner Frau, dass ich jetzt einfach hier allein wandern gehen kann und hinten dran das läuft. Oder wenn ich so ein, seit ich selbstständig bin, habe ich das ganz fix eingeplant, diesen Papi-Tag, einen Tag ich mit den Kindern, arbeite eh nur 70%, also bin ich viel auch daheim. Und dann ist sie arbeiten und dann merke ich auch diese Verbindung. Ne? Also da merke ich auch, dass das ist etwas, wo wir über unsere eigenen Möglichkeiten eigentlich auch hinauswachsen. Das ist mir sehr aufgefallen, diese Credo, gemeinsam mehr, als man alleine je schaffen würde. Ne? Das ist das, was gute Beziehungen irgendwie nachher ausmachen.
Ja, und es ist ja auch ein Gebiet, sage ich mal, das lernen wir nicht in der Schule, das lernen wir nicht im Kindergarten. Wie lebe ich eigentlich eine gute Partnerschaft? Ja. Wie kann ich eine Familie aufbauen? Wie das Thema Erziehung, wie erziehe ich meine Kinder? Die gesundheitliche Geschichte, das wird nicht beigebracht. So, ne? Und da wird jeder sich selbst überlassen. Und da kann man natürlich in einer Partnerschaft, wenn man sich da gemeinsam das erarbeitet, so enorm von profitieren. So, ne? Das ist wirklich so.
Und ihr habt ja gemeinsam einiges aufgebaut. Ne? Ihr habt diesen Kanal zusammen gehabt. Ihr habt die Praxis zusammen aufgebaut, sage ich einfach mal so frech. Ne? Es braucht ja eben den Partner und ja. Das alles gut als Rückhalt. Ne? Das ist auch Teil dessen. So im ersten Teil von dem Gespräch mit dir würde ich gerne darüber ein bisschen erzählen, dass du auch die Leute, die jetzt vielleicht die erste Folge noch nicht gehört haben, will nicht alles nochmal wiederholen, aber dass wir da nochmal ein bisschen einführen. Was würdest du sagen, sind so die großen Errungenschaften, die ihr zusammen aufgebaut habt?
Ja, zunächst mal natürlich hat Sandra damit, aber nee, eigentlich habe ich ihr auch immer den Ball zugespielt. Ne? Sie war, um beim Anfang mal zu starten, überhaupt mit der Homöopathie zu starten, Heilpraktikerin zu werden, da waren die Kinder klein und ich habe sie dann motiviert und habe ihr dann Geschenke gemacht, habe ihr zum Beispiel die Bachblüten, ganzen Bachblüten-Set geschickt. Dann habe ich ihr das erste homöopathische Buch gegeben. Das ist so eine homöopathische, so eine, glaube ich, eine Sonnenblume oder so eine Blume drauf, wo allgemeine Mittel drin sind, aber ein dicker Schmöker ist das. Das hat sie verschlungen und das hat ihr den Grundimpuls dann auch geliefert, sich da reinzuhängen. Und ich habe ihr dann gesagt, komm, fang einfach an mit dieser Ausbildung, das ist deine Leidenschaft. Mhm. Ich merke, dass du brennst dafür und dann war das der Startpunkt, wo sie dann auch losgelegt hat, trotz der kleinen Kinder, wo sie dann die Zeiten, wo die am Schlafen waren, genutzt hat, um dann zu lernen. So, ne? Ja, das war mal die Basis. Und dann Stück für Stück das Wachstum, eine Praxis aufgebaut, erst im Haus mit, eine kleine Besenkammer, in der Größenordnung wirklich gestartet. Und dann sukzessive Wände eingerissen, wieder erweitert, immer ein Stück weiter gemacht. Und dann war es dann irgendwann dann auch noch zu klein. Und dann war das erste Mal der erste Umzug, auch hier und da mal mit Hindernissen, wo sie dann in einer Praxis mit einer Logopädin zusammen rein wollte. Mhm. Die lief richtig gut, die Praxis. Und als die Logopädin aber merkte, dass sie tatsächlich eine gute Frequenz hat, dann war ihr das zu viel und dann ist sie ruckzuck da auch wieder raus und hat sich dann eine eigene Praxis zugestellt. Dann durfte das Ganze soweit dann weiter wachsen, dass sie dann irgendwann hergegangen ist, einen großen Betrieb mitbetreut hat, das Gesundheitssystem, da hat sie sich beworben. Das ist ein großer Heizungsbauer aus dem Bergischen Land, 2000 Mitarbeiter, die eine eigene Gesundheitsabteilung hatten und die Komplementärmedizin hat sie dann da mit eingeführt und hat dann das vorgeschlagen, dass sie das manuelle Therapie Hypnose war dabei und die Homöopathie aber vor allen Dingen und hat dann riesen Erfolge gehabt. Und das Spannende, erinnere ich mich dran, war einfach in diesem Betrieb von dem einfachen Arbeiter bis hin zu, was weiß ich, irgendwelchen Konstrukteuren, sämtliche Abteilungen eben, von der Administration bis hin zur Geschäftsführung, Vorstand, waren alle bei ihr immer. Und man weiß ja, in der Homöopathie erzählen die Menschen sehr viel. Und so wusste sie nach einer relativ kurzen Zeit über das gesamte System, wie die eine Abteilung über die andere denkt, wie die Geschäftsführung, die Einschätzung der Leute gegenüber ist. Und das war schon sehr spannend. Das habe ich dann hier und da dann eben auch mitbekommen dürfen. Und sie war eigentlich die Dreh- und Angelfunktion dann für den gesamten Betrieb, für diesen Konzern, die genau wusste, wie ticken die unterschiedlichen Abteilungen. Ja, und das war dann ein Schwerpunkt, den sie dann aufgebaut hat. Wir haben uns immer wieder dann auch darüber unterhalten, wie das Sinn macht oder nicht. Dann hatte sie mittelständische Unternehmen auch, wo sie dann alle 2, alle 3 Wochen dann persönlich dann vor Ort war und die dann gecoacht hat, gesundheitlich, vornehmlich da die manuelle Therapie, aber eben auch immer wieder die Homöopathie, weil die Menschen auch gerade bei der manuellen Therapie immer wieder berichten, hier und dies und jenes klappt nicht. Und ja, und so hat sie dann da auch da homöopathisch sehr viel gearbeitet. Das war diese Stufe. Genau, und dann ging es dann weiter, dass sie die ganze Zeit, sie hatte also sich nicht ausgeruht und hat gesagt, jetzt habe ich einen gewissen Grundschatz an homöopathischem Wissen. Nein, sie ist dann hergegangen und hat sich dann verschiedenen Gruppen angeschlossen. Und da war eine Gruppe in Mülheim, da war sie bis zum Schluss auch drin, die sich immer wieder um die Homöopathin, wie heißt sie jetzt, die Frau Lang, die... Ich habe meistens so die Vornamen drauf, aber naja, ist ja auch egal. Die schon vor vielen Jahren, die Dame ist jetzt auch schon über 80 und die hat mit dem Jan Scholten sehr stark zusammengearbeitet und damit hat sie sich dann verbunden mit Jan Scholten in Holland und ist dann da auch regelmäßig zum Jan Scholten gefahren und hat mit dem Forschungsgeschichten, also Forschung heißt ja Verreibungen letzten Endes und
genau,
ja. Da wurden verschiedenste Verreibungen gemacht, da durfte ich dann auch mitkommen und habe dann Jan Scholten auch persönlich kennenlernen dürfen. Es war einmal im Jahr, immer, ich glaube, es war jetzt so gerade um die Zeit auch, in Utrecht ist das gewesen. Und das, was mich da total begeistert hatte, waren eben auch, dass von der ganzen Welt da Leute waren. Da waren also Kanadier, US-Amerikaner, Russen, Ukrainer, von Israel, also komplett verstreut, sogar aus Australien, Neuseeland waren da Leute. Und das hat mich schwer beeindruckt. Die Wirkungsweise und die Verbreitung der Homöopathie, jetzt alleine nur mal über Jan Scholten. Dann gibt es ja die anderen Spieler, wo Sandra auch mit Kontakt hatte, mit dem Sankaran ist Indien. Wir waren auch in Indien dann mal. Oder wie heißt sie? Sonnenschmidt?
Ja,
genau.
Rosina Sonnenschmidt.
Rosina Sonnenschmidt. Da hat sie dann am Anfang erstmal diese miasmatischen Bücher gelesen. Da hat sie mir dann auch teilweise Sachen vorgelesen. Das war so spannend. Diese verschiedenen Zeitepochen, die Rosina Sonnenschmidt da rausgearbeitet hat, die was typisch ist für diese Zeitepochen. Ob es das Thema Kultur, Musik, was für Musikarten wurden da gespielt, gesellschaftliches Miteinander, kulturelle Sachen, die da gelaufen sind, sexuelle Sachen, welche Spielarten da üblich waren, wo ich dann auch überrascht war und mir mal gedacht habe, ja, wir denken, wir wären relativ frei, aber wenn ich in die Rokoko-Zeit da zum Beispiel schaue, was da in Opernhäusern gelaufen ist und so, das ist ja alles in den Werken niedergeschrieben und da hat Sandra sehr viel mit mir dann auch geteilt und da hat man sich natürlich auch ein bisschen wieder selber dann durch mich und durch die Gespräche, durch den Austausch weiter beflügelt, weiter zu forschen. Und diese Forschungsarbeiten und Studium der Homöopathie gingen eben so weit, dass sie selbst die Zeiten im Fitnessstudio, wo sie dann auf diesen Treträdern war und sagte, ich, das ist mir zu blöd, da 10 Minuten nur zu treten, dann hat sie sich die Homöopathie-Zeitung vorne auf das Lenkrad gesetzt und hat währenddessen dann neue Mittel studiert, die in diesen Zeitschriften da drin waren. Im Urlaub waren die immer dabei. Viele haben auch geschimpft von Kollegen und haben gesagt, du machst echt zu viel, tritt da mal ein bisschen auf die Bremse. Aber sie, das war einfach Leidenschaft. Die hat das wie andere Leute, was weiß ich, Filme aufsaugen, so hat sie das aufgesaugt, ja.
Ja, das ist auch, viele der Interviews, die ich geführt habe, die haben eben, die beginnen und enden mit dieser Begeisterung. Weil Homöopathie, wenn es einen einmal gepackt hat, ist ja so ein breites Feld, dass es nicht nur um Arzneimittel geht oder Patienten oder Gesundheit oder so. Es geht ja wirklich ums Leben. Ne? Dieser Kernkraft der Selbstheilung irgendwie näher zu kommen, das macht ja etwas mit uns. Und das finde ich, wenn man das eben noch teilen kann, das ist, was ich vorhin meinte, diese Synergie, die wir in der Beziehung dann haben, wenn die gut laufen, das noch teilen zu können und irgendwie sich noch austauschen zu können, das führt dann auch dazu, dass es viel tiefer einsinkt, als wenn ich das nur für mich allein irgendwo lese. Das Teilen und dass der Partner dann auch noch mitwächst, also das ist sicher etwas, wo überhaupt auch erst möglich gemacht hat, dass sie so viel Energie dann auch hatte, weil sie nicht gegen den Gegenstand, gegen Widerstand von dir zum Beispiel ankämpfen musste. Mhm. Wie viele Homöopathen und Homöopathinnen kämpfen gegen den Widerstand an, gegen den Widerstand der Kinder, gegen den Widerstand der Schwiegereltern gegen den Widerstand teilweise des eigenen Partners daheim. Ne? Und dann kommt natürlich nie diese Begeisterung auf, weil ich kann sie ja gar nie teilen. Also das ist das, was ich glaube, was auch Partner von Homöopathen haben einen großen, großen Einfluss daran, wie erfolgreich die Leute sind.
Ja, wie du das gerade schon richtig gesagt hast, es ist ein Studium des Lebens. Ja. Und das habe ich eben mit aufgesaugt. Genau. Sie hat mir dann erzählt von den drei Reichen, so macht Jan Scholten, der teilt das ja dann auf das Tierreich, das Mineralreich und das Pflanzenreich auf, hat da verschiedenste Techniken. Jeder Homöopath, Großhomöopath geht das ein bisschen anders an. Aber die Essenz davon, und das war Sandra jetzt auch nicht wichtig, dass Jan Scholten war, die hat die anderen genauso studiert, das Wesen war eben, die Mittel sich anzuschauen. Was gibt es für Mineralien? Wo sind die Analogien zum Menschen dann? Und das Gleiche fürs Pflanzenreich. Und man entdeckt ganz neue Aspekte dann. Und wenn man dann diese Mittel liest und sagt, Mensch, das gleicht diese Menschen jetzt, diese Menschentypen, das ist wirklich unglaublich. Und ich konnte es für mich dann eben besonders verinnerlichen, weil ich die Chance hatte, dann auch diese Verreibung mitzumachen, ja, genau. Wo man ja dann auch nicht nur das liest und das glauben muss, sondern wenn ich diese Verreibung mache, und das war für mich absolut bahnbrechend, diese Gefühle und diese Effekte selber am Körper zu spüren, psychisch zu spüren, was macht das, dieses Mittel mit einem? Und das sind unglaubliche Erlebnisse gewesen. So, ne?
Ja. Das ist ja ein großer Punkt, wo ich immer wieder auch ins Feld führe, wenn wir mit den Skeptikern reden, ne? Ist ja das, dass Homöopathie eigentlich eine der einfachsten Methoden ist, auch persönlich zu erfahren, oder? Das ist ja bei Akupunktur ist ja viel ein schwierigerer Zugang, das selber zu machen ohne einen Therapeuten. Ne? Da irgendwo selber sich irgendwelche Nadeln zu stechen, kann sicher auch funktionieren, ne? Aber den ganzen anderen Impact. Und bei der Homöopathie ist ja die Wirkungsweise so hinterfragt, so unklar, so auf dem Tablett vom Kritik, aber dabei kann man sogar selber ausprobieren. Wo ich denke, da ist auch eine Aktivität dahinter, um sich eben nicht mit dem Thema wirklich in der Tiefe auseinanderzusetzen, sondern einfach nur destruktiv irgendwie darauf einzuwirken. Und das habe ich in den Arzneimittelprüfungen immer so faszinierend gefunden, dass die Homöopathie in alle Richtungen wirklich erfahrbar ist. Nicht nur als Patient, wenn die Wirkung da mal einsetzt, sondern auch zum Rausfinden, ist da was drin? Ja. Man kann es einfach ausprobieren. Ne?
Ja, das ist wirklich phänomenal. Und da trifft man auch auf Menschen, wir waren auch bei so Herstellungs-Gutjon-Apotheke zum Beispiel in Augsburg. Da sind wir gewesen bei dem Herrn Poller und da habe ich auch die Vorträge, ich habe es einfach mitgenossen, so, ne? Obwohl ich das jetzt ja nicht angewendet habe. Aber der hat dann, also diese Vorträge dann auch von diesen Leuten, die dann darüber berichten, wie sie an verschiedenste Mittel rankommen oder die Impulse, diese Mittel überhaupt noch auszuprobieren. Und es sind sehr obskure Sachen dabei. Wenn man nicht tief da drin steckt, wird man auch denken, ja, was soll das denn jetzt? Überhaupt diverse Mittel herzustellen, diese Imponderialien oder wie das heißt, dieser Begriff alleine, das hatte ich jetzt zum Schluss eben auch noch mitbekommen. Ja, aber wenn man das als Partner in der Partnerschaft zusammenleben kann und diese Euphorie, die die Partnerin in meinem Fall jetzt hat, dann selber auch mitgenießt, dann hat man schon mal ein Riesengebiet, über das man sich unterhalten kann. Ja. Bei uns war jetzt auch das Add-on, ich selber bin als Künstler sehr stark tätig, als Realisationskünstler und das fand sie eben auch total spannend. Ne? Und dadurch hatten wir ohne Ende, die Gesprächsstoffe sind nie ausgegangen. Ja.
Und das fand ich damals schon schön. Ich bin sicher, wir haben das in der ersten Folge auch mal besprochen. Irgendwo bin ich ganz sicher, dass das zur Sprache kam, weil ich ja da in der Zeit auch viele Folgen aufgenommen habe, noch mehr über Heilkunst. Also auch diesen künstlerischen Anteil am Individuellen, an der Natur, an allem, was uns umgibt, diesen kreativen, künstlerischen Anteil, den auch in der Anamnese wiederfindet, in der Fallverschreibung und nachher auch so künstlerische Freestyle-Sachen, nenne ich es manchmal. Also ich habe so ein paar Fälle, wo ich denke, nee, komm, jetzt weichst du mal vom Usus ab und machst mal so Freestyle-Verschreibungen. Und das ist immer wieder spannend, wie das dann eben auch funktioniert und durch diesen mutigen Schritt aus der homöopathischen Komfortzone rauszugehen und aus einer kreativen Art den Fall nochmal von einer ganz anderen Seite anzuschauen und nochmal ganz neu zu verstehen, auch durch, dass ich eben die Mittel kenne und verstehe, aha, es gibt auch die Perspektive auf den Menschen oder die Perspektive auf den Menschen. Oder ich kann es auch nochmal so verstehen, dass ich dadurch einen Ansatz manchmal finde in einem Fall. Und dieses Umdenken, dieses von verschiedenen Perspektiven sehen, auch mal was Provokatives machen, dann wieder was ganz Biederes zu inszenieren. Ich glaube, dieser kreative Anteil, der eben eigentlich ja auch ein Naturgesetz irgendwo ist, der verbindet dann das auch, glaube ich, schön, eure zwei Wirksachen.
Ja, absolut. Was mir dabei jetzt eben nochmal so als Impuls kommt, wo du das jetzt gerade so sagst, ist schon, dass es auch sicherlich auch Grenzen gibt, weil die Homöopathie ist, sage ich mal, von der Aufstellung her, es gibt ja die unterschiedlichsten Ansätze. Es gibt diese kreative Homöopathie, da sage ich dir ja nichts Neues, da gibt es eine Dame, die das macht, da habe ich jetzt den Namen aber nicht gerade parat. Dann gibt es die miasmatische Ansatz. Ja, und dann von diesen großen Homöopathen, wie die dann, ich glaube, der Sankaran ist das, der dann in die Emotionen extrem reingeht und kitzelt das Gefühl, die Emotionen raus, um dann auf das Mittel zu kommen. Oder ich gehe wirklich rein sehr analytisch vor und versuche durch die Repertorisierung, gestützt durch Software oder eben auch durch die Bücher, sehr analytisch ranzukommen und das vielleicht noch zu mischen, dann letzten Endes kinesiologisch nochmal gegenzutesten. Oder, so hatte ich jetzt vorgestern ein Gespräch, habe ich durch Zufall, in Anführungszeichen, eine Dame kennengelernt aus Berlin, die eben auch homöopathisch arbeitet und die sagt dann, ja, ich habe einen kleinen Grundkasten irgendwo und ich teste das einfach aus. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie diese Mittel, was die für eine Geschichte haben, weiß ich nicht. Ich mache es einfach, ich habe den Kasten da und da sage ich mir dann schon, also da, wo bei mir dann auch die Grenze sind und sage, ja, ob das jetzt klappt. Ich weiß, Sandra, ich habe ja jetzt durch ihren Bestand gegangen, die hat so an die 2000 Mittel da zusammengesammelt. Dann gibt es eben die Homöopathen, die braucht man nicht. Ich kann mit 20, 30 Mitteln, kriege ich das alles irgendwo geregelt und dann vielleicht noch mit den Potenzen. Aber da grummelt es bei mir dann irgendwo und denke, Mensch, ja, ich habe jetzt ein Studio mitgemacht und dann ist aber jemand da, der meint, er macht das jetzt mit 15, 20 Mitteln und checkt die dann einfach kinesiologisch aus, weiß gar nicht, was das Mittel eigentlich, wo es herkommt, aus welchem Reich, interessiert denjenigen gar nicht. Aber der heilt sicherlich auch den einen oder anderen. Nur das ist für mich dann eine Verarmung von der ganzen Thematik und es hört sich dann so ein Stück weit an, da hat jemand ein Wochenendseminar, ich sage, übertreib mal, gemacht der Homöopathie und kennt die Kinesiologie noch und ja. Das finde ich dann der Sache nicht gerecht irgendwie.
Absolut. Ich habe das auch so ein bisschen berührt, also gar nicht in dem Ausmaß, wie du es jetzt sagst, aber ich mache ja die Apotheker- und Drogistenschulungen für die Omida in der Schweiz. An der Stelle nochmal vielen Dank, die sind nämlich Hauptsponsor von meinem Podcast und unterstützen das seit Jahren bedingungslos. Also und zusätzlich darf ich dafür Sie noch diese Homöopathie-Schulung machen. Und für Drogisten und Apotheker muss man natürlich ganz einen anderen Ansatz wählen. Ne? Weil dieser Teil jetzt explizit für die Omida ist natürlich unglaublich wichtig, weil die sind ja Industrie. Also die stellen ja Sachen her und müssen davon leben, dass die irgendwie verkauft werden. Und wir wissen alle, mit Homöopathie erstmal so Geld zu machen, gar nicht so leicht. So. Und dann ist es jetzt so, in der Apotheke und Drogerie diese Sachen zu verordnen, im Gegensatz zu allen anderen, ist sowieso schon äußerst schwierig. Ne? Wenn ich denen jetzt noch erzähle, sie müssen aus 2000 Arzneien auswählen, die müssen sie auch alle noch an Vorrat haben in verschiedenen Potenzen und dafür müssen sie noch mindestens eine Stunde, wenn nicht länger, Anamnese machen, ne? Dann können die das ja gar nicht mehr verordnen. Ne? Das heißt, wenn man das durchziehen würde am Schluss, dass man sagt, okay, Homöopathie hat nur diese hochgradige Niveau, dann würde das alles wegsterben und dann würden auch die Industrie gerade mit wegsterben. So, weil explizit jetzt zum Beispiel Omida lebt eigentlich von Drogerie. Ne? Die paar Therapeuten, die dann noch was holen, da kommen die auf gar keinen Schnitt, ne? Irgendwie. Und dort sieht man ja, wie wichtig das wieder ist, weil die das unter die breite Bevölkerung bringen. Und wenn die dann mal Arnika richtig verschreiben, wenn die dann mal ein Hypericum richtig verschreiben oder ein Aconitum richtig verschreiben, das sind ja dann die Eingangspforten zu dem, ne? So, ich sehe das auch manchmal so, dass vielleicht diese Homöopathen, die mit relativ wenig viel erreichen, ne, dass die vielleicht nicht in die diffizilen, langfristigen Behandlungen kommen, wie wir das machen, dass die vielleicht dann Leute eben nicht über 20 Jahre betreuen können mit den verschiedenen Etappen akuten Erkrankungen, wo das dann fehlt, wo man eben mit 15 Mitteln eben nicht hinkommt. Ne. Aber das sind trotzdem wichtige Leute, weil die auch die breite Homöopathie nachher stützen. Ne. Aber so grundsätzlich, also inhaltlich, bin ich da absolut einverstanden mit dir. Da gehen wir aber gleich nachher auch noch mal ein bisschen drauf ein. Da interessiert mich deine Sicht auch sehr. Weil ich finde, das hast du schon schön aufgemacht, diese breite Bild der Homöopathie und die verschiedenen Aspekte. Ich würde gerne nochmal zurückgehen auf das, was ihr ganz persönlich aufgebaut habt. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen über die Praxis oder das Buch, was Sandra jetzt noch gemacht hat?
Ja, kann ich gerne machen. Die Praxis, die, das ist ja auch nicht Standard. Das habe ich erfahren durch viele Kolleginnen von ihr. Sie war also sehr, sehr breit auch vernetzt. Und sie war eine der wenigen, die tatsächlich von der Homöopathie auch wirklich eine Familie gut ernähren konnte. So, ne? Sie hat also da wirklich unglaubliche Umsätze gefahren. Und das, also rein materiell war das eine Sache, die nicht nebenher lief. Mhm. Das ist ja bei vielen so, die sagen, das mache ich halbtagsmäßig. Weil davon kann man nicht leben. Man kann das tatsächlich. Ihr war es aber ein Stück weit auch deswegen geschuldet. Sie hatte im Vorfeld mal eine Ausbildung als Bankerin gemacht und hat da auch, glaube ich, 7 Jahre drin gearbeitet. Also ich erwähne das nur deswegen, um zu sagen, sie hatte auch einen Blick aus der materiellen Sicht und ja, marketingmäßig, da war sie eben auch ziemlich gut aufgestellt. Und das hat ihr dann eben auch geholfen, die wirtschaftlich gesehen zu einer tragbaren Praxis auszubauen.
Ja.
Genau. Und das hat sie dann auch genutzt und hat dann mit, ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist, von dem Verband VKD war es, glaube ich, aus, genau, da haben die eine Arbeitsgruppe gebildet. Mhm. Und sie ist immer gefragt worden, warum das bei ihr so läuft und bei ihnen nicht. Also das war vernetzt von München über Regensburg, Hamburg und die waren über ganz Deutschland verteilt, diese Gruppe. Und die hatten dann beschlossen, das Thema mal zu eruieren. Wie kann man das ja für alle Homöopathen ein Stück weit, vor allen Dingen die homöopathisch arbeitenden Heilpraktiker, die Ärzte, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber die sind sicherlich ja auch wichtig in dem Feld. Aber die haben dann sich zusammengesetzt und haben gesagt, wir gehen her und bauen mal so eine Fibel auf, was erst geplant, um die Identität einfach mal klarzustellen, um einfach mal zu zeigen, was leisten wir als Homöopathen eigentlich zum einen, was geben wir an die Menschen weiter, an die Patienten weiter, wie ist unsere Außendarstellung überhaupt, wie werden wir wahrgenommen von außen, was vornehmlich auch in Deutschland, aber sicherlich auch in anderen Ländern, aber in Deutschland speziell, was ja das Herkunftsland eigentlich ist durch Hahnemann, der Homöopathie, was eigentlich, die Homöopathie wird ja eher in Indien gefeiert als in Deutschland. Mhm. Und dieses ja, Blackmailing, was da auch passiert, das in der Presse, wie auch immer, da mal einen Gegenpunkt zu setzen und zu sagen, ja, was leisten wir hier? Wie können wir uns nach außen überhaupt präsentieren? Wie stellen wir uns da und können wirklich mit breitem Kreuz auftreten, auch wenn mal ein Presseinterview ist, dass man nicht Gefahr laufen muss, dass einem das Wort im Mund rumgedreht wird. Wie kann ich mich darstellen, dass es wirklich beeindruckend auch rüberkommt? Bei Ärzten braucht man sich da keine Gedanken machen. Die treten auf und die haben ihren Respekt. Und beim Homöopathen, ja, die Leute, die als Patient da waren, denen geholfen worden ist, die stehen dahinter. Aber da gibt es genügend, die dann mal, ja, die Placebo-Freaks da oder das ist ja Charlatanerie und sowas. Und das haben die in einem Werk, also ich glaube, es sind 80 Seiten oder sowas in der Größenordnung. Also es ist ein kleines Buch geworden, zusammengestellt. Das Buch ist jetzt auch, wir haben zu 6 daran gearbeitet, über 6 Jahre, soviel ich weiß, wöchentlich in Meetings, während der C-Zeit eben auch durchgearbeitet. Das ist sehr beeindruckend und das wird jetzt auch in den verschiedensten Gremien vorgestellt. Und das ist, ja, das wird dann auf dem Markt auch jetzt verfügbar sein, als Print, als Buch oder als PDF, wie auch immer. Und da hat sie dann eben auch maßgeblich mitgearbeitet. Ist gerade fertig geworden und da hat sie dann eben, ist dann abgedankt. Aber sie ist dann eben auch noch mit dem Vermächtnis drin. Ja, das war der eine Punkt. Jetzt habe ich aber, glaube ich, ein bisschen den Faden verloren.
Nein, super, perfekt. Ja. Ich greife das gerade auf, weil ich war gerade in Gauting auf dem Kongress, wo wir eine Podiumsdiskussion hatten, genau zu dem Thema. Und der Stefan Reist im Namen des VKDs war eben auch da und hat einen Vortrag gehalten, genau zu diesen Themen. Also das sind wirklich auch aktuelle Sachen. Insofern kommt das Buch auch genau zur richtigen Zeit. Ne? Also Deutschland, was ich von außen mitkriege, gibt es sicherlich noch genug Leute, die da sehr fit sind mit Homöopathie und wo vielleicht auch Praxen laufen. Also für mich war das lange Zeit auch unklar, weil ich kenne nur Leute, deren Praxen laufen, wovon die leben können. Also ich wusste das auch nicht, ne, dass das doch einige sind, die davon nicht leben können. Und natürlich die mediale Sache von Homöopathie kriege ich sehr mit, natürlich, über Twitter und so weiter. Aber ich denke, das ist auch eine Phase, wo auf der anderen Seite die Homöopathie an Relevanz dadurch gewinnt, dass die Leute immer unzufriedener werden mit dem, was sie erreichen ohne Homöopathie. So, ne, nach der Hochzeit der Homöopathie waren wir, glaube ich, auch alle ein bisschen verwöhnt. Wenn ich sehe in meinem Umfeld, als ich aufgewachsen bin, haben alle Homöopathie verwendet. Das war auch gar keine Sache. Das war alle Kollegen, die ich kannte, von den Eltern haben Homöopathie verwendet. In der Schule war das eine normale Sache. Nachher war ich auf der Waldorfschule, da war das sowieso kein Thema mit diesen Sachen. Ne? Und das ist irgendwie innerhalb von 10, 12 Jahren, das hat der Stefan Reiß gut vorgestellt, ist das plötzlich gekippt. Ne? Und jetzt durch diese wissenschaftlichen Errungenschaften der letzten Jahre haben wir aber wieder viel bessere Argumente bekommen, die jetzt 10 Jahre lang eigentlich gefehlt haben. So. Ich denke, ich will jetzt auch gar nicht zu positiv klingen, dass wir jetzt den riesigen Turn machen werden. Ich halte das mit Frau Hughes, sie hat das in einem Interview mal gesagt, es gibt immer wieder Phasen, wo bestimmte Dinge auch sterben müssen, damit man sich wieder kräftig auch erhebt aus so einem Baum, der vielleicht ein bisschen zu üppig war die letzte Zeit. Und dann eben noch diese Methode und die Methode und noch eine Methode und noch Mädchenmittel und so weiter, dass wir vielleicht auch so ein bisschen in diese Fülle untergegangen sind. Und insofern kommt so ein Buch, wo man sich wieder auch auf die Qualitäten besinnt, was wir als Homöopathen wirklich sind und machen können. Das war auch in dieser Podiumsdiskussion ein großer Punkt. Das kommt, glaube ich, genau zur richtigen Zeit. Auch, dass wir wieder verstehen, was können wir wirklich und wie wichtig sind wir wirklich. Und was ich ein guter Punkt finde, müssen wir nicht drüber reden heute, aber wie ökologisch wir auch sind. Also explizit, dass auch Parteien, die sich diese ganze Klimaziele und Ökologie und Natürlichkeit und so weiter auch auf die Fahne geschrieben haben und die Homöopathie nicht unterstützen, da ist halt entweder unglaublich viel Unwissen drin oder die sind nie ehrlich, ne? Eins von beiden. Ne? Weil die Homöopathie müsste eine der gefördertsten Medizinen des 21. Jahrhunderts sein, einfach weil sie so unglaublich ökologisch ist. Da müsste man Ressourcen investieren und ja gar nicht so viele, wie man das vergleichsweise woanders macht, um einfach schon nur den begleitenden Effekt rauszufinden für die Homöopathie. Also da ist so viel Potenzial noch ungenutzt.
Ja, und das habe ich eben als, sage ich mal, als Partner eben auch mitbekommen, was mich sehr begeistert hat. Es ist ja nicht so, dass es nicht irgendwo in der Welt auch genutzt wird. Wenn ich jetzt an Indien denke beispielsweise, ja, oder insbesondere Japan, wo das ja komplett als, sage ich mal, als Staatsmedizin, wie auch immer, dass man das bezeichnen will, komplett genutzt wird. Und wo Staaten in Japan, wo dieses Unglück da gewesen ist, ne, Verstrahlung und so, wie man da mit Hilfe der Homöopathie sensationelle Erfolge gemacht hat. Und Japan ist auch ein absolutes Hightech-Land. Ne? Und dann denke ich mir mal, könnte man ja rein theoretisch mal denken, wenn ich ein Gesundheitsministerium habe in Deutschland oder in den anderen Ländern, dass man nicht unbedingt das Rad unbedingt neu erfinden muss, sondern einfach mal schaut, was ist denn da in den anderen Ländern? Warum machen die das? Die sind ja auch intelligent. Die setzen das ein. Ja, Moment mal, da muss doch irgendwo was dran sein und nicht da eine Ignoranz zu haben und das runterzukehren. Aber es gibt ja eben immer auch das Thema Geld, ne, Finanzen. Man möchte Geld verdienen und da würde ich gerne eben auch nochmal ganz kurz reingehen. Das hat mich wirklich erschreckt jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Thema Geld, wie viel Geld kann man eigentlich wirklich verdienen als pharmazeutisches Unternehmen, als Apotheke mit der Homöopathie? Und da sind mir jetzt die Augen aufgemacht. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Sandra hat sich diese Mittel immer sehr viel aus dem Ausland, Österreich, England und wo auch immer die Mittel zu besorgen waren, erhalten. Aber was die kosten, das ist ja ein Witz. Also da werden Mittel, wo die müssen ja von der Potenzierung her alleine, wenn ich da so M-Potenzen oder sowas gesehen habe, wie oft die verschüttelt werden müssen. Und dann kostet dann so ein Fläschchen da, weiß ich nicht, 10 Euro, 6 Euro, 12 Euro, keine Ahnung. Aber das ist ja, also, und dann werden damit Menschen geheilt, die teilweise chronische Leiden haben, seit Jahrzehnten daran leiden. Dann kriegen die so ein, und sind von ihren Leiden befreit. Ja, und dann habe ich da für wie viel Euros? Ja. Klar, muss man dann sehen, die Arbeitszeit, die der Homöopath, um das zu repertorisieren. Aber ich rede jetzt von dem Mittel selber. Genau. Und wenn ich andere Mittel sehe, wo Leute von der Schulmedizin geheilt werden, die kosten Hunderte, Tausende von Euros, ein Mittel dann so. Ne? Das ist brutal. Das steht in überhaupt keiner Relation. So, ne? Und die Forschungsarbeit, die dahinter steht, diese Verreibung, die muss ja mehrfach von verschiedenen Leuten gegengeprüft werden. Und die reine Herstellung, ja, ich habe es gesehen in der Gudjons-Apotheke, der hat uns das dann gezeigt, wie es da hergestellt wird. Da ist sehr viel manuelle Tätigkeit auch drin. Genau. Ja, warum das so günstig ist, habe ich nicht verstanden, aber das weißt du wahrscheinlich mittlerweile auch.
Es ist vor allen Dingen so günstig, weil es in der Herstellung eigentlich hauptsächlich Arbeitszeit benötigt. Weil natürlich, wenn ich von diesem Pflanzenextrakt einen Tropfen nehme und 100 Tropfen von irgendeiner anderen Flüssigkeit, die ja im Verhältnis auch nichts kostet, ne? Und damit dann wie viel X-Globuli benetzen kann, ist die Herstellung von Homöopathie eben wirklich auch unglaublich günstig im Vergleich mit anderen Themen, weil ich ja mit dieser Potenz, die ich dann hergestellt habe, X-Tausende oder Zehntausende Globuli benetzen kann, die ja dann wieder in Flaschen abgefüllt werden. So, wenn man überlegt, wie wenig Ursubstanz ich brauche von Ringelblume zum Beispiel, und das dann verdünnt ja in x Potenzen wieder verkaufen kann und zehntausende Globuli, müsste mal jemand herkommen von Omedi, das mal vorrechnen, wie viel ist eigentlich, wenn ich ein Liter Urtinktur habe, wie viele, wenn ich jetzt nur die C200 nehme davon, wie viele Globuli könnte ich davon benetzen? Dann würde man das Ausmaß verstehen, wie ökologisch Homöopathie ist. Das ist Wahnsinn. Und dann könnte ich es schon teurer verkaufen, aber wenn ich dann ehrlich die Handarbeit auf das ummünze, und ehrlich die Handarbeit auf diese eine Pflanze, die jetzt da als Extrakt aufgearbeitet worden ist, dann ist es eben auch nicht viel mehr. Also da müsste ich so eine hohe Marge dran machen, dass man dann denkt, ja gut, aber dann ist es auch nicht mehr fair. Also
ja, ist es das nicht wirklich? Weil es geht ja auch ein Stück weit um den psychologischen Effekt. So, es gibt ja diese Einstellung, was nichts kostet,
ja, das stimmt,
das nutzt auch nichts. Ja. Und das ist ja, wenn ich eine Wertigkeit da habe und sage, wow, das ist hier, dieses Fläschchen hat den Wert, dann macht das was mit dem Menschen ja schon bei der Einnahme so, ne? Und da denke ich, sollte man wirklich mal drüber nachdenken.
Vielleicht gibt es Industrienormen, das wissen wir jetzt beide nicht, ne? Vielleicht ist die Industrie auf eine gewisse Art trotzdem an eine Preisbindung genötigt, oder? Dass sie nicht einfach da 200% Marge oder 2000% Marge, damit so eine Flasche nachher 50 Franken oder 100 kostet, muss man überlegen, wie viel Prozent man dann draufschlagen muss, dass das diese 100-Franken-Ebene sprengt oder sowas. Ne?
Ja, aber dann überleg doch mal, man könnte ja dann dieses, was du jetzt als Marge ausweist, wenn man da einfach hergeht, okay, dann haben wir auch ein Budget, auch mal konkret eine Werbung anzugehen, in einer ganz anderen Größenordnung mit Werbung aufzutreten, weil die kostet auch Geld. Und dann kann ich das, dann ist die Marge dann eben nicht mehr so groß, sondern die Frage ist ja, was mache ich mit dem Geld dann, ja, genau, da so, ne?
Fette Autos kaufen. Nein. Ja, sehe ich auch so. Weil wir brauchen ja dringend Geld in der Homöopathie. Ne? Also wenn man überlegt, ne, wir spinnen jetzt gerade mal das weiter. Ne? Wir sagen, wir machen auf jede Flasche 10 Franken mehr. Und die Industrie steckt sich das aber nicht in die Tasche, um fette Autos zu kaufen, sondern damit unterstützen sie Homöopathieforschung, damit unterstützen sie Homöopathiewerbung, damit unterstützen sie eine Pressestelle, die sie zentral erschaffen und so weiter. Denn ist es ja so, ne, die Industrie kann der Geld herholen für uns in die Homöopathie. Die einzelnen Homöopathen können das nicht, weil wir müssen es von den Patienten nehmen. Ne? Also das finde ich ein adäquater Ansatz, dann zu sagen, wir schlagen es nicht einfach nur drauf, sondern wir hätten ja damit auch mehr,
ja,
Kosten. Ne? Die Frage ist dann immer, wie man das intern löst. Ne? Gerade jetzt inzwischen DHU gehört ja dann auch Schwabe, Omida gehört auch Schwabe, das sind ja dann inzwischen so große Konzerne, wo das dann wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach geht, vielleicht auch schon, ne? Aber müssen wir mal einen von wieder einladen und unsere Fantasien mit den Durchspielern.
Ja, das Thema Nachwuchs spielt ja auch eine Rolle.
Genau.
So, ne? Wie kriege ich den Nachwuchs für die Homöopathie begeistert? So? Und das geht ja auch, wenn du nach außen gehst, wenn die Werbung da ist, dann, dass Leute denken, ja Mensch, komm, das ist für mich vielleicht auch eine Geschichte. Und das ist auch ein Thema, was Sandra eben auch mir dargestellt hat. Es ist unglaublich schwierig, neue Menschen zu bekommen, die Homöopathie wirklich zu erlernen. So, ne? Das ist aus verschiedenen Gründen so.
Ja, wenn man jetzt ganz negativ rangeht aus unserem Interview, gell? Du wirst angefeindet dafür, es ist mega schwierig zu lernen und du kannst davon nicht leben. Na, happy birthday zu deinem neuen Beruf, ne? Ja, da sind wir in der Schweiz wirklich an eine tolle Situation geraten. Also da beneiden mich auch alle immer für, kriege ich immer wieder zu hören, du hast alles richtig gemacht, in die Schweiz zu gehen.
Aber auch da gibt es Ansätze für die Zukunft. Und da habe ich auch mit Jan Scholten, ich war ja dann auch eingeladen, habe ich die Ehre gehabt, als Partner dabei zu sein, bei ihm in seinen Gemächern. Und dann aus der ganzen Welt an Homöopathen auch mit denen mich unterhalten zu können. Und da kam eben auch der Gedanke oder die Idee, wie kann man die neueste Technologie, die KI, eben auch bei der Homöopathie super einsetzen. Das heißt, für die Repertorisierung oder so, was ja ein sehr umfangreicher Prozess ist, das ist ideal dafür, ne? Das aufzugreifen und KI gesteuert, die Mittel rauszufinden und die Sachen da einzugeben mit einer Wahnsinnspräzision. Also da gibt es schon Sachen, was dann auch wiederum den Nachwuchs antriggern könnte. So, ne? Naja, aber das sind alles so Themen gewesen, die im Dialog mit Sandra und mir auch immer wieder, haben wir ja über so Sachen auch gesprochen. Ja.
Ja. Das ist das, was wir, glaube ich, heute aus dem Interview jetzt schon mitnehmen können, auch wenn wir noch nicht am Ende sind. Ne? Aber ich finde, das zeigt das Gespräch heute sehr, wie man sich eben gegenseitig beflügeln kann. Ne? Und das merke ich jetzt ja auch, wenn ich mit dir rede, habe ich schon wieder 13 neue Ideen. Also das ist auch etwas, was vielleicht auch deine Gabe ist, die du in diese ganze Thematik mit reingebracht hast. Ne? Also keine Ahnung, wenn du noch eine Arbeit suchst, ne, für die nächsten Jahrzehnte, die dir hoffentlich noch da sein willst, ist das sicherlich eine Möglichkeit, diese beflügelnde, diese begeisternde, auch diese reflektierende und anstiftende Art, die du hast, die jetzt auch in dem Interview wieder rauskommt, noch irgendwie in unserer Homöopathie-Szene zu erhalten, auch ohne Sandra.
Ja, da habe ich auch tatsächlich drüber nachgedacht und das bewege ich auch gerade. Ja. Eine neue Ausrichtung für mein Leben, da sehe ich jetzt auch die, das ist so ambivalent, habe ich dir eingangs ja auch gesagt, mein Gefühl jetzt, es ist noch gar nicht so lange her, dass Sandra ihren Körper verlassen hat, im 24. Januar war das eben, was natürlich, ich habe eine Dankbarkeit für die Zeit, die ich vorher mit ihr hatte, und sehe jetzt aber auch die Chancen da drin, ne, für die Zukunft zu sagen, wow, ich kann nochmal mich neu ausrichten. Okay. Und das bewegt mich eben auch die Homöopathie, die Komplementärmedizin, ja, irgendwie zu unterstützen. So, ne? Ich bin eben, wie ich ja schon sagte, so ein spezieller Mensch, der außergewöhnliche Dinge macht und die gerne in die Öffentlichkeit, in den Fokus reinbringt. Und das bewegt mich jetzt gerade auch, die Homöopathie, ja, und vielleicht auch andere komplementärmedizinische Geschichten nach vorne zu bringen. Und da schweben mir Dinge vor, durch eine große Reise oder so, indigene Völker aufzusuchen und zu gucken, was haben wir für Dinge einfach schon da. Aber das ist noch ganz grob jetzt, was in mir da schlummert. Und ja, auch von dir jetzt so Impulse zu bekommen, in der Homöopathie, jetzt nicht als Homöopath, aber durchaus, und ich kann das tatsächlich gut begeistern, und weil ich sehr einfach begeistert bin auch von den Dingen, das auch nach vorne zu bringen und zu transportieren und ja, eine Stütze da liefern zu können, auf einer anderen Ebene vielleicht auch. Ne?
Ich stelle nochmal ganz konkret die Frage, dass wir da vielleicht nochmal auch eine Perspektive von dir nochmal hören. Wenn, so ganz allgemeine Frage, wenn du so den Blick hast auf die Homöopathie-Szene, die du jetzt kennengelernt hast, was ist so dein Eindruck als Außenstehender? Jetzt bist du halt begeistert, also ein bisschen biased bist du, das ist in Ordnung. Ne? Mhm. Wir wollen ja hier auch nicht negativ reden, dafür können andere Podcasts das machen. So. Aber trotzdem dürfen wir ja auch, das mache ich ja auch ab und zu, so ein bisschen auch den kleinen kritische Keule mal rausholen und alles machen wir ja, du weißt Gott, nicht richtig. Das darf man auch mal erwähnen. Aber wie ist so dein Blick auf die Szene, die du jetzt seit 30 Jahren oder 20 Jahren kennengelernt hast?
Ja, ich denke, da steckt eine Menge Potenzial drin, was aber auch nicht genutzt wird. Und was ich, das ist für mich auch ein Stück weit Kritik an der Homöopathie und auch, ja, letzten Endes auch die Alternativ, ich sag mal, Heilpraktiker geschehen. Die haben ja die unterschiedlichsten therapeutischen Ansätze. Aber bleiben wir mal bei der Homöopathie. Hier zu gucken, es gibt verschiedene Strömungen und so. Mir fehlt hier eine ganz klare Vernetzung, die überregional ist. Einmal deutschlandweit, deutschsprachig, aber eben auch international. Ich hab ja, bin in den Genuss gekommen und habe gesehen, dass in allen möglichen Ländern, wie viel, alleine Jan Scholten, in wie vielen Ländern der vertreten ist. Und wenn wir jetzt die anderen großen Homöopathen noch dazu nehmen, warum kann man das nicht enger miteinander verbinden, vernetzen, um dann mit ganz anders auftreten zu können? Also mit einem ganz anderen Rücken, dass nicht jeder sein eigenes Süppchen da macht. Und diese Verurteilung der Herangehensweise, sondern auch sehen kann, der Leitspruch, wer heilt, hat Recht, ein bisschen ein Stück weit auch gelten zu lassen. Ich weiß, dass die Homöopathen ja auch versuchen, jetzt, wenn man jetzt nur mal den VKD sieht, die dann durch Qualitätsmanagement, Qualitätsansprüche dann auch wollen, dass sie sich zertifizieren lassen. Aber ich finde, das ist alles immer so klein gedacht, im kleinen Bereich. Warum kann man das nicht komplett reinnehmen und nicht anfangen zu verurteilen, die dürfen nicht dabei sein, die arbeiten nicht so wie wir. Die Mittel sind ja nun mal, die nutzen ja alle. Mhm. Der eine macht es vielleicht ein bisschen anders oder so, aber die Stärke rauszuarbeiten und hier in einem breiten Verbund zu arbeiten, das fehlte mir so. Ne? Mhm. Dieses ja teilweise auch ignorante Verhalten gegenüber Kollegen oder dann, das fängt ja schon an, homöopathische Ärzte, homöopathisch arbeitende Heilpraktiker, warum können die nicht auch zusammenarbeiten? Ne? Die Ärzte, das tendenziell dann sagen, ja, wir haben hier einen Doktortitel, ne? Das haben die anderen nicht und da stimmen einfach gewisse Dinge nicht. Ich bin jetzt im Kontakt auch mit einer ehemaligen Vorstandsvorsitzenden dann, soviel ich weiß, die bei den homöopathisch arbeitenden Ärzten. Also auch da hatte Sandra viele Vernetzungen. Das war auch eine Stärke bei ihr, auch mit denen dann ins Gespräch zu kommen und auch akzeptiert zu werden, weil sie eben auch die Sprache, also die medizinische Sprache tatsächlich dann auch sprechen konnte. Sie hatte viele einmal örtliche Ärzte, mit denen sie vernetzt war, die sie dann auch diagnostisch teilweise genutzt hat, um dann die homöopathischen Mittel noch gezielter einsetzen zu können. Das hat sie also auch genutzt, bis hin zu überregionalen Ärzten, mit denen sie auch verbunden war. Ja, aber zurück zur Homöopathie dann nochmal. Da fehlt mir einfach so, da könnte mehr passieren noch so. Ja. Ne? Und das ist auch, wenn man kritisch diese einzelnen Vereine sich anguckt, VKD bin ich ja auch gewesen und habe da auch Interviews gemacht und habe so ein bisschen da mich reingefühlt. Ja, und da merkt man auch, dass, ich will nicht sagen Standesdünkel, aber ja, das sind auch dann so, ne, das Gefühl der Macht zu haben an der einen oder anderen Stelle, das schimmert so ein bisschen für mich als Außenstehender durch. Vielleicht bin ich da auch falsch, aber das sind meine Gefühle, die ich da sehe.
Na, ist ja gut, wir wollten ja extra auch eine außenstehende Stimme haben, die den Podcast in letzter Zeit viel verfolgt haben, werden jetzt laut auflachen, weil das exakt das ist, was ich jetzt spätestens seit letzten Herbst immer wieder erkläre. Ich war ja am Homöopathiekongress Schweiz, habe selber ein kleines Referat machen dürfen, da habe ich exakt das gesagt und habe dort auch ein bisschen mehr ausgeholt, was ich jetzt nicht machen will. Wer das sehen will, kann das im YouTube schauen. Ich habe es hochgeladen, kann meinen Vortrag da hören vom Homöopathiekongress Schweiz. Aber da habe ich in der Essenz auch noch mal eine Begründung angegeben, warum ich glaube, dass das so ist. Aber ich sehe das Phänomen von Tag 1 des Podcasts eben an, weil ich von Anfang an so E-Mails bekommen habe, also wenn der bei dir im Podcast ist, komme ich nicht. Und wenn du den interviewst, dann musst du mir gar nicht kommen. Oder ich frage jemanden an, sagt, war der denn schon im Podcast? Dann komme ich nicht. Also wo ich dachte, boah, was ist denn jetzt los? Ich habe das gar nicht gewusst. Ne? Ich habe das schon immer so ein bisschen gehört, auch bei unserer Schule an der SAI war das auch immer so, ja, der mag den nicht und der mag den nicht. Und ich dachte, ja, so sind Menschen halt. Ne? Aber dass das so ein größeres Ausmaß nachher auch hatte, habe ich erst viel später kennengelernt, dass wenn dann irgendjemand zwar klassisch homöopathisch arbeitet, aber er auch die Milchmittel benutzt, ist er raus. Ne? Ich denke, okay, wow, also da sind wir mit zu vielen Sachen beschäftigt, die uns überhaupt nicht voranbringen. Also insofern, da rennst du bei mir offene Türen ein mit der Blickrichtung von außen, die teile ich also zu 100%. Ne? Ich kann über den VKD überhaupt nichts sagen, da kenne ich gar nichts zu. Der war im Podcast und ich habe das immer als Treffen sehr angenehm gefunden. Ich habe es mit dem Stefan Reis super, haben dort auch eine, gerade vor ein paar Wochen jetzt für diesen Podcast hören, habe ich mit denen ihren Kongress anmoderiert für den Simili-Kongress in Mülheim an der Ruhr. Also da bin ich im Prinzip, habe ich da nicht diese Berührungsängste jetzt gehabt mit mir. Ne? So kann ich das nicht verneinen oder bestätigen, aber ich denke, dass das ein grundsätzliches Thema in der Homöopathie ist. Das habe ich also in allen Bereichen bisher, sei das die Berliner Homöopathen-Szene vom Andreas Krüger und Co., sei das Münchner-Szene, sei das dort hinten, hat man das immer wieder so zwischen den Zeilen immer wieder gehört. Ne? Und das denke ich auch, da bin ich ganz mit dir, da verlieren wir auch Energie. Das ist ja eigentlich das Schöne, wir sind ja damit eingestiegen, wie wir uns gegenseitig beflügeln können, ne? Indem wir den anderen erstmal zuhören, indem wir uns darauf einlassen, indem wir den anderen in seinen Themen unterstützen, ne? Damit er erstmal in seine Größe überhaupt einwachsen kann. Das heißt ja, so schön habt ihr das zusammen gemacht. Ne? Und dann haben wir rausgearbeitet heute, dass das eben den anderen auch gerade noch mit beflügelt und man dann gemeinsam schafft, mehr als allein. Ich glaube, das ist genau das.
Ja, ich frage mich auch manchmal, ist es auch vielleicht ein Stück weit eine Mentalitätsgeschichte, dass so im deutschsprachigen Raum, ich habe zum Beispiel auch aus der Tschechei, da gibt es auch jemanden, der ausschließlich für, also nicht, du bist ja offen, das kann jeder hören. Und in der Tschechei gibt es jemanden, Tomasz, so nennt er sich, das ist auch ein ziemlich bekannter Homöopath, der macht da eben auch, lädt sehr hoch dotierte, bekannte Leute ein, auch wieder aus der Szene, wo dann Fälle durchdiskutiert werden, Patientenfälle, und die werden dann per Video aufgenommen und das verschlingen dann auch viele Homöopathen, Sandra unter anderem auch. Und da, mit dem habe ich mich auch mal unterhalten. Der spricht jetzt auch kein Deutsch, aber ich bin der englischen Sprache eben sehr mächtig und konnte mit dem das dann eben, habe ich ein anderes Gefühl bekommen, dass also in dieser Mentalität das wieder ganz anders aussieht. Oder mit einer Kanadierin habe ich mich unterhalten und da habe ich andere Gefühle. Vielleicht ist das auch ein Ding der Deutschsprachigen oder der Europäer, keine Ahnung. So, ne? Aber da denke ich, da gilt es auch ein Stück weit, da eine Überwindung reinzubekommen. Und wenn da jemand Jahrzehnte studiert hat und einen anderen Ansatz hat, der hat ja nicht da nur Unsinn sich angeschaut, sondern der hat sich da vertieft, hat viel Energie da reingesteckt. Genau. Da sind auch manchmal viele Werke dann, Bücher entstanden und so. Und dann kann man das nicht einfach ignorieren, finde ich. Ne? Da muss man auch einen Respekt zollen an der Stelle.
Und ich glaube eben, um das vielleicht noch kurz reinzubringen, dass es liegt eben auch im Kern dieser Heilmethode. Ich meine, wir haben eine Heilmethode, die sich auf das Individuum, auf die Einzigartigkeit fokussiert und eben nicht auf die Gemeinschaft. Das ist keine Therapie für Gemeinschaft. Ne? Das ist eine Therapie für den Einzelnen. Ne? Und ich gehe deshalb als Therapeut, glaube ich, auch diesen Weg des Einzelnen sehr stark. Und ich glaube, das macht uns manchmal so ein bisschen teamunfähig. So, das ist so meine persönliche These, wenn man zu lange mit sich allein und dem Patienten in dieser Praxis gesessen ist und ja auch Erfolge gesehen hat, vielleicht denkt man irgendwann, ich mach's richtig. Weil ich habe so viele subjektive Begegnungen mit meinen eigenen Erfolgen, dass ich oft denke, ja, also wenn der was ganz anders macht, dann kann ich nur Käse sein. Bei mir funktioniert es ja 1A. Ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass eventuell KI oder dieser Forschungsdurchbruch, wenn da nochmal irgendwas kommt über den Wirkmechanismus oder über diese KI-Thematik, wo ja man das negativ sehen kann, dass eigentlich über die KI ja Wissen entwertet wird, auf eine Art. Ne? Wissen wird weniger wert, weil es nicht mehr exklusiv ist. Ne? Man muss es nicht mehr googeln. Ne? Und irgendwann ist die KI vielleicht so gut, dass wir sogar bequem werden im Kopf und die Mittel alle auch nicht mehr kennen und irgendwann wie diese Dame dann nicht mehr pendeln, aber sondern dann einfach ChatGPT fragen, du, welches Mittel soll ich geben? Ich habe dir mal die Symptome reinkopiert. Und dann gibt er uns Auswahl von 10. Ne? Vielleicht, dass wir irgendwann sogar studierfaul werden, weil wir denken, ja, KI kann es ja, warum soll ich das selber noch lernen? Ne? Aber auf diese, wenn Wissen weniger wertvoll wird, haben wir auch weniger Gurus. Wir haben noch Forscher, wir haben noch Pioniere, wir haben noch neugierige Leute, die was Neues hinzufügen, aber wir haben keine Gurus mehr. Ne? Und vielleicht über das, dass wir alle ein bisschen wieder runterkommen, und verstehen, niemand kennt diese 15.000 Arzneien und niemand kann alle Fälle lösen. Und am Schluss machen wir nur Selbstheilungskraftsteigerung.
Aber wer kann denn letztendlich das menschliche Leben überhaupt erfassen als Individuum? Und da finde ich es ganz moderat, wenn man Techniken einsetzt, um sich dann auf eine höhere Ebene zu begeben. Ich mache mal das Beispiel mit einem Taschenrechner. Ne? Natürlich gab es früher den Schieberechner, da konnte man manuell machen, man kann das auch manuell alles rechnen. Aber soll ich deswegen mich blockieren und den Taschenrechner nicht einsetzen? Weil ich kann mich auf andere Ebenen dann machen. Es ist ein Werkzeug und das ist mit der KI genau das Gleiche. Das ist auch nur ein Werkzeug und das kann ich einsetzen wie ein Messer. Ich kann mein Brot damit streichen oder ich kann damit jemanden umbringen. Und das ist bei der KI auch nichts anderes. So, ne?
Richtig. Ja. Also ich bin absolut offen dafür. Wir experimentieren auch schon viel rum. Ich habe schon den ersten GPT jetzt erschaffen mit einem Kollegen zusammen, der einen wirklich guten Prompt geschrieben hat, wo man wirklich schon die Symptome vom Patienten einfach rüberkopieren kann und die Ergebnisse sind erschreckend gut, muss man wirklich sagen. Also bin ich extrem offen für und sehe da viel Potenzial, aber das liegt auch bei mir an meiner eigenen Faulheit. Also ich denke, alles, was mir jemand abnehmen kann, was ich selber auch jetzt nicht so gerne mache, ne? Weil ich lese mir gerne neue Mittel an und so, aber Was ich nicht gern mache, ist diese jedes Mal wieder nochmal repertorisieren und nochmal und überlegen und dann findet man wieder die Rubrik nicht und dann gibt es die wieder nicht oder dann ist sie nicht groß genug, diese Frustrationen, oder? Wo ich denke, komm, dann such doch einfach in allen Mathe Medica, wo es gibt, dann kriege ich schon die richtigen Ergebnisse. Und das haben wir jetzt eigentlich, wo ich merke, die Ergebnisse, die jetzt über diese KI kommen, sind für mich oft viel gewinnbringender als aus dem Repertorium, weil natürlich die KI in ihrer Genialität gerade noch sagt, warum. Ne? Mhm. Dann gibt er dir 20 Mittel aus, so wie aus dem Repertorium. Das sind, ich habe das ein paar Mal dann überprüft, das ist eine super Synthesis-Auswertung, 1A. Ne? Und dann steht aber noch, warum, was dagegen steht. Und dann haben wir sogar im Prompt geschafft, dass der hintereinander sagt, für die Differenzierung stell doch noch diese Frage. Denke ich, oh Gott, das ist gefährlich, oder? Wenn ich als Student an sowas rangekommen wäre, ich hätte überhaupt keine Bücher mehr gelesen. Also ich sehe das schon zweischneidig, dass ich denke, das wird sehr viel Bequemlichkeit fördern, wo wir dann unter Umständen, wenn da mal Stromausfall ist, wie gerade heute in Spanien wieder, dann weiß niemand mehr irgendwas. Na, und das sollte man auch aufpassen, dass wir da aktive Wissen erhalten und dass man eben Mathematik auch noch kann ohne Taschenrechner, wenn man die Batterie alle ist. Aber auf der anderen Seite dürfen wir uns vor dem auch gar nicht verschließen. Also absolut richtig, das müssen wir integrieren, gerade für diesen komplizierten Repertorisationsprozess.
Ne? Ja, überleg mal, wie viele Menschen kannst du wirklich helfen mit der Repertorisierung, weil es eben jedes Mal individuell ist. Ich weiß, in Indien waren wir, da gibt es noch andere Ansätze, die haben dann da, was weiß ich, 20, 30 Leute, die machen eine Vorrepertorisierung und der Hauptchef kommt dann und segnet nur noch ab, um es schneller zu machen. Das wird auch sehr kritisch bei euch, aber jetzt durch diese KI kann ich mir gut vorstellen, natürlich braucht man das Basiswissen, das darf nicht weggehen, ganz klar. Aber wenn du jetzt an deinem Tag, sag ich mal, nicht nur 10 Leuten helfen kannst, sondern du kannst gleich 30 Leuten da helfen, weil die Gespräche und was weiß ich, kürzer gehalten werden kann und du kannst heilen de facto damit, dann warum absolut nicht so?
Ne? Also allein schon dadurch, dass ja so viel schneller unbekannte Arzneien integriert werden können, oder? Was das für Zeit braucht, heute die Nachträge zu machen in diese Systeme, oder? Ist ja endlos. Ne? Aber sobald ich das einfach sagen kann, guck, wir haben neues Mittel geprüft, hier KI fügt das ein. Ne? Und wenn das dann vielleicht noch kollektiv irgendwo vernetzt wäre, ne? Dass wir eben nicht wieder 17.000, jeder hat seinen eigenen KI geschrieben und bastelt wieder mit dem Zeug rum, sondern wir hätten nachher eine, also ich träume jetzt mal groß, ne? Weltweit eine Zentral-KI für Homöopathie, oder wo alles drin ist, die dann mit den Leuten arbeiten kann. Wäre großartig.
Ja, du lachst jetzt, aber das finde ich gar nicht so abwegig. Ich habe mit Jan Scholten zusammen, habe ich genau über das Thema gesprochen und ich war ganz kurz davor, für ihn das auch zu organisieren, programmiertechnisch, sein Werk. Der hat ja auch seinen eigenen Ansatz da mit seinem Pflanzenreich, was er da hat und dann gibt es das Periodensystem, mit dem gearbeitet wird, das kennst du ja alles und das eben KI-gestützt dann quasi zu unterstützen. Und der war auch Feuer und Flamme dafür. Wo der Status jetzt ist, weiß ich nicht. Aber dann habe ich auch zu ihm gesagt, warum soll man jetzt nur dein Werk da von der KI anzapfen? Warum kann man nicht jetzt auch die anderen Systeme, die es gibt, von den großen anderen Kollegen und das zusammenbringen? Was ist das für ein geniales Werkzeug dann so? Ne? Genau.
Ja, da sind wir wieder beim Zusammenführen. Deshalb denke ich, also das haben wir jetzt ja von unterschiedlichen Seiten, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch gesagt. Ich denke, es wird besser, weil eben diese Exklusivwissen auch schwindet. Das wird eine Umstellung brauchen der Weiterbildungen, das wird eine Umstellung auch brauchen nachher der Ausbildung. Wenn ich von vornherein weiß, okay, das Wissen ist der Exklusive, nicht das Zentrale, ich muss das schon noch kennen, aber das wird nicht mehr der Kernpunkt sein, sondern jetzt kann ich wirklich den Hauptaugenmerk legen auf die Verbindung mit dem Menschen, die Anamnesetechnik, die Symptome auch sauber rausholen, weil sonst bringt das überhaupt nichts, wenn ich das nicht da eingeben kann, wenn ich keine guten Symptome raushole. Was soll ich damit repertorisieren? Die Begleitung von Menschen, vielleicht auch Zeit gewinnen für die Interdisziplinarität, sich auch außerhalb der Homöopathie besser zu vernetzen und vielleicht dafür plötzlich Zeit zu haben. Also es werden ja Ressourcen frei werden bei den Heilpraktikern, sei das für mehr Patienten, ne? Sei das für tiefere Verbindung mit dem Patienten, sei das auch für eine größere Verschreibungssicherheit, dann haben wir automatisch mehr Erfolg und Qualität. Also das bietet dann was und ich glaube, darüber haben wir dann eben genau auch das andere, dass wir uns wieder auch näher verbinden können.
Absolut.
Wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, der andere weiß mehr als ich, weil das gar nicht mehr exklusiv ist. Wir wissen alle gleich viel. Und dann sind wir das auch los, oder? Dann ist nur noch die Art, wie ich diese Sachen da reinfüttere. Ne? Und wenn das die KI lässt, das ja unglaublich zu, jetzt schon. Das ist ja noch am Anfang. aber ich kann jetzt meinem Mini-Prompt, was ja wirklich also absolut rudimentär ist, da ist ja nichts dran, ne? Das ist ja mit gefährlichem Halbwissen so, aber kann ich jetzt schon sagen, ja, gib mir doch noch eine Auswertung nach Schultern. Dann macht er das. Ich habe ja noch gar nichts eingelesen. Ne? Ich kann die Ergebnisse ehrlich gesagt nicht beurteilen, ne? Sondern der macht so, dass ich auch im Moment weiß, was da rauskommt und dass ich das selber noch weiß. Aber das ist genial. Ne? Ja, ist oder ich sage ihm dann, ja, aber was ist denn mit Roostox? Und er sagt, oh ja, stimmt, wir kennen alle ChatGPT, der ist ja sofort überzeugt von dem. Und dann macht er dir eine schöne Differenzierung zwischen den beiden Sachen. Ne? Noch musst du selber mitdenken und musst du vielleicht für immer. Ne? Aber wenn das dann mal richtig eingetragen ist und nicht jemand so einen halben Prompt geschrieben hat wie ich, na, dann wird das eine geile Sache.
Ja.
Ganz sicher.
Die Frage ist dann nur, wie grenzwertig ist es, da haben wir auch schon drüber diskutiert, eine App quasi herzustellen, die dann eben auch KI-mäßig arbeitet, wo dann der Patient quasi sie selber seine Symptomatiken und seine Sachen eingibt und dann das selber kriegt. Wie weit kann man das wieder zulassen, dass es dann ohne Therapeuten läuft oder nicht? Na, das ist sicherlich grenzwertig an der Stelle.
Das werden wir im KI-Bereich jetzt demnächst überall, wird das ja das Problem sein. Mhm. Ja. Ganz sicher. Ne? Das wird im Medizinsektor allgemein ein Riesenthema. Ne? Bis jetzt konnte ich meine Symptome googeln. Jetzt kann ich sie sogar noch analysieren und so. Also gerade Diagnosestellung wird relativ schnell ersetzt werden, bin ich sicher.
Da würde ich auch noch einen ganz kleinen Einschub machen. Der hat mir auch ein bisschen die Nackenhaare hochgehen lassen, als ich das hatte. Ich beschäftige mich also selber als Künstler sehr intensiv mit der KI. Und als jetzt die, brenzliche Situation mit Sandra war, da gab es dann eben auch schon von der Schulmedizin diagnostisch, hatte sie MRTs und so machen lassen. Aber diese Bilder, die man da bekommt, die sind und die Auswertungen, die sind ja in einem Fach Chinesisch oder wie sagt man, im schulmedizinischen Bereich dann so geschlüsselt, wo man nicht viel versteht. Aber das habe ich gemacht. Ich habe mir diese Bilder und auch diese Auswertung eben auch in die KI hochgeladen. Ja, und dann habe ich das auch für einen Dreijährigen oder nicht Dreijährigen, aber ich sage für einen Achtjährigen auf dem Niveau erklären lassen. Und da wusste ich ganz genau, was da war. Und ich wusste auch, dass sie nur einen ganz kleinen Teil der Wahrheit auch wirklich rausgelassen haben, den ich dann über die KI mir rausgeholt habe. So, ne? Das war dann für mich auf der Stelle natürlich auch, ja, habe ich mich dann auch gefragt, ja, warum erzählen die einem nicht eigentlich die ganze Wahrheit und nur einen Teil da so, ne?
Also spannend, dass wir da jetzt hingekommen sind. Das ist was, was uns beide offensichtlich sehr umtreibt, wie wir jetzt festgestellt haben. Ich habe ja als Gag im Silvesterfolge habe ich mit der KI ein Interview geführt. Also ich glaube andersrum, dass sie mich interviewt hat. Und was die alles über meinen Podcast wusste, das war also schon, weil ich habe ihr nichts vorgegeben. Wir haben gesagt, wir machen ein Interview und wir fragen dich dann. Und das war alles in diese Live-Sache. Ne? Und das war schon, also das wird die Erde auf eine Art revolutionieren, die uns sehr beeindrucken wird die nächsten 10 Jahre, bin ich sicher.
Ja, das ist der eine Teil und der andere Teil ist der physische. Richtig. Das sind die Humanoiden, so, ne? Die werden so massiv kommen und ich bin eigentlich erschreckt, dass die Menschen da gar nicht wirklich drauf vorbereitet werden. Also wir reden hier von Monaten, ne? Dass dann sich die Leute dann diese Teile, diese Humanoiden selber leisten können, die sind nicht mehr teuer und gepaart mit der KI ist das Wahnsinn, was da passiert. Richtig,
Und deshalb, da bin ich ganz bei dir. Wir können uns da nicht vor verschließen und weiter den Schieberechner benutzen, nur weil der Taschenrechner uns Angst macht, ne? Wie war das bei uns in der Schule? Du wirst nicht immer einen Taschenrechner dabei haben. Ne? So hieß es noch. Ne? Und jetzt mein Smartphone ist einfach 17 Mal intelligenter als ich und hat einen Taschenrechner, wo ich die Hälfte der Tasten gar nicht kenne. Also das ist wirklich beeindruckend, ne, was ich damit habe. Und das kommt ja in allen Feldern. Mein Freund aus Schweden macht Machine Learning mit Chemie. Also das können wir nicht rückgängig machen. Das wird eine Revolution machen, wie damals mit den Webern. Ja, und das wird einen Haufen Arbeitsplätze kosten und das wird unlustig.
Ja, das wird also sehr, sehr spannend.
Ganz sicher. Ne? Und dann werden wir gucken, ob wir auch aus der Revolution nicht was Gutes herauskriegen irgendwie. Ne? Hoffentlich mehr Frieden, das wünsche ich mir. Oder was wir heute noch gehört haben, mehr Gemeinschaft. Und da fand ich, um an den Anfang zurückzukommen, da war eure Beziehung, so traurig wie es ist, dass sie zu Ende ist, ist es doch ein Vorbild gewesen für das, wenn man uns gegenseitig beflügelt, oder?
Ja, absolut. Das war es bei uns. Ich bin beflügelt worden für meinen Job und ich habe sie da auch beflügelt. Und durch das Teilhaben an diesen Dingen ist es ein gegenseitiges Befruchten, so könnte man es darstellen. Kann ich also nur jeder Partnerschaft empfehlen, zu gucken, ob man da nicht ein Stück weit was von kopieren kann. Ne? Das ist schon sehr schön.
Und deshalb führe ich diese Interviews so gern im Podcast, weil mich das eben enorm beflügelt. Mich mit anderen, die so begeistert sind von der Homöopathie wie ich, auszutauschen und merken auch nach fast 500 Folgen, ich bin immer noch nicht müde geworden, mich damit auseinanderzusetzen, auszutauschen und meine Begeisterung mit anderen zu teilen. Mhm. In dem Sinne finde ich das super, dass du gekommen bist. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr beflügelnd. Ich hoffe, auch unsere Zuhörer hätten das eine oder andere mitgenommen. Ich überlasse dir aber gerne noch der Abschieds- oder Endworte. Gibt es noch was, was du noch mitteilen möchtest heute?
Ja, schon. Also ich hätte ein Anliegen vielleicht sogar. Mhm. Und das, da geht es tatsächlich um das Vermächtnis von Sandra. Die hat jetzt einiges hinterlassen. Mhm. Wahnsinnige homöopathische Mittel, das ganze Bücher und was alles so dazugehört. Und falls jemand irgendwo Interesse hat oder einen Impuls hat und sagt, ja, Mensch, ich bin aus der Szene, würde mich interessieren, dann würde ich mich über eine Kontaktaufnahme freuen, wie auch immer. Das wäre eine schöne Sache.
Wie darf man dich dann am besten kontaktieren?
Ja, entweder...
Möchte nicht das Media jetzt unterschreiben. Oder wir machen es in den Shownotes.
Ja, vielleicht über E-Mail ist vielleicht das Einfachste.
Darf ich deine E-Mail in die Shownotes
machen? Ja, natürlich, okay, klar. Super,
dann mache ich das so. Dann findet ihr die E-Mail von Thomas in den Shownotes und könnt ihn darüber schreiben, wenn ihr Interesse habt. Ich weiß, bei uns, wir haben einen ehemaligen Verein, COC, und der sammelt dann so gerade die Literatur und stellt die dann zu einem günstigeren Preis den Studenten zur Verfügung von so Praxisauflösungen und sowas. So, vielleicht finden wir sowas auch jetzt über den Podcast bei euch, dass jemand so ein bisschen Nachlassverwaltung macht für die Schätze, die da nämlich 100% drin sind. Vor allem so alte, vergriffene Exemplare, das sind sicher großartige Bücher dabei.
Ja, absolut. Das ist schon einiges so. Naja, auf jeden Fall möchte ich mich bei dir auch bedanken, dass du mich hier empfangen hast, ja, dass wir uns ein bisschen austauschen konnten. Mir hat das sehr viel Freude gemacht. Ich habe es auch direkt gespürt, dass das war ein Impuls, mit dir mal zu sprechen. Ist für mich auch ein Stück weit der Verarbeitung und manchmal wachsen auch aus solchen Sachen ja wieder neue Geschichten.
So. Genau.
Ja. Ja, und davon ab ist es auch schön, hier in Chur mal wieder gewesen zu sein. Habe ich genossen. Ja,
ja, schön.
Besten Dank dir.
Danke, Thomas, und alles Gute. Und ich sage trotzdem bis bald.
Bis bald, ja.
Ciao.